Ja, recht herzlichen Dank. Schön, dass Sie alle noch da sind. Ich nutze diese Gelegenheit immer, um ein bisschen Werbung zu machen, und zwar für unseren Ratgeber. Das heißt, wenn Sie sich in den Neurowissenschaften noch mehr einarbeiten wollen, wenn Sie Sachen nachlesen wollen, wir haben eine Plattform geschaffen von Studierenden in einfacher Sprache, wo ganz viel Neurowissenschaft, auch Neuropsychologie erklärt wird. Das heißt, unter dieser Adresse finden Sie eine ganze Menge Informationen, auch über das, was Sie heute wahrscheinlich gehört haben. Was werde ich Ihnen heute erzählen? Ich sehe was, was du nicht siehst, Körpereinschätzung bei Essstörungen. Wir bleiben also bei dem Thema, was vorher war. Allerdings gehen wir jetzt ins Gegenteil über. Ich werde mehr über Anorexie, sprich über die magersüchtigen Frauen, besprechen. Ich werde Ihnen was erzählen über die Spezialisierung im Gehirn und dann auch so ein bisschen so den Verlauf unserer Forschung darstellen. Sie sehen da von Gesicht zum Körper. Wir haben mit Gesichterforschung angefangen, komischerweise, und ich werde Ihnen dann darstellen, dass es da doch Parallelen gibt zur Körperverarbeitung und schlussendlich dann zu einem sehr schönen Modell, um bestimmte Phänomene bei der Magersucht oder Anorexia nervosa sehr gut erklären zu können. Okay, Sie haben lange gewartet. Ein kleines Experiment. Schauen Sie sich bitte Ihren Nachbarn an, mal ganz genau links und rechts. Sehen die Leute gleich aus oder können Sie unterscheiden? Die lachen jetzt. 2% in diesem Raum müssten sagen können, an sich sieht der Linke genauso aus wie der Rechte. Was dahinter steht, werde ich gleich erzählen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Phänomen, was gar nicht viele so können. Und haben die Gesichter besondere Merkmale, wenn Sie sich erinnern? Der eine hat einen Bart, meistens haben die Leute eine Nase im Gesicht, vielleicht eine Warze auf der Nase, Brille etc. Das heißt, das sind auch Merkmale, an denen man sich sehr schön orientieren kann. Was können Sie noch an Gesichtern ablesen? Bei dieser Frau können Sie wahrscheinlich ablesen, dass sie gerade die US Open gewonnen hat, relativ glücklich ist. Ja, also Gesichter transportieren eine ganze Menge an Informationen, die für das soziale Leben sehr wichtig ist. Umso schwieriger wird es dann, wenn man Gesichter nicht verarbeiten kann. So, und Sie sehen auch hier, wie viele Personen sehen Sie auf diesem Bild? Das ist eine einzige Person im Laufe ihres Alters, ja, auch wenn sie sich von, ich weiß gar nicht, was das jüngste Bild ist, von da oben ist da, was, glaube ich, das Schlimmste verändert hat. Auch gewisse Invarianzen über die Entwicklung können wir verfolgen. Wir erkennen Leute am Gesicht auch nach einiger Zeit wieder. Das heißt, Gesichter haben ein sehr spezielles Feature, die für uns, wie gesagt, sehr wichtig sind. Und auch hier, das sind so die Stimuli, die man beim Experiment verwendet. Das heißt, wir entfernen die Haare. Natürlich dürfen die Leute auch keine Brille aufhaben. Erkennt jeder, wer diese Person ist? John Travolta, wir können hier weitergehen, den Herrn kennen Sie wahrscheinlich auch. Bush, Tom Cruise, wie die Dame heißt, weiß ich nicht, was nur, dass sie bei James Bond die M gespielt hat, oder den M. Okay. Ja, das heißt, auch wenn hier die ganzen äußeren Merkmale entfernt sind, das sind als unbekannte Gesichter, können wir trotzdem Gesichter sehr gut wiedererkennen und mit relativ wenigen Informationen das Ganze verarbeiten. Und hier der berühmte Maggie Thatcher-Effekt, das heißt, da sehen Sie Maggie Thatcher, da fällt Ihnen wahrscheinlich erstmal nicht so groß was auf, nur die Tatsache, dass sie auf den Kopf gestellt, so 180 Grad gedreht ist. Wenn wir das Ganze umdrehen, sehen Sie hier, dass die Augen in irgendeiner Form modifiziert worden sind, was man so beim ersten Blick hier gar nicht so wahrgenommen hat. Und das ist ein Effekt, der sehr interessant ist für die Wissenschaft, das ist der sogenannte Inversionseffekt. Der zeigt uns nämlich, dass Gesichter wirklich als Ganzes verarbeitet werden. Sie haben gar nicht auf die Augen geguckt, auf diesen verdrehten Mund, der ja doch sehr spooky aussieht, und haben das als Ganzes verarbeitet. Das kann man auch im Experiment sehr schön zeigen. Hier zum Beispiel, Sie kriegen zwei Gesichter gezeigt, entweder sind die aufrecht oder sie sind invertiert oder umgedreht. Und sobald die Gesichter unterschiedlich sind, Sie müssen hier nur sagen, das ist das gleiche Gesicht, wie ich da vorne gesehen habe. Sobald die auf dem Kopf stehen, werden sie in der Leistung schon schwächer. Das heißt, Sie sehen hier, sobald es invertiert ist, gehen sie so auf dem Rateniveau runter, die Leistung ist gar nicht so gut. Das heißt, diesen Effekt kann man ganz gut in der Wissenschaft nutzen, das werde ich Ihnen gleich auch noch genauer zeigen. Das haben wir vorhin alles gehört, Kernspinnen, also die modernste Technik, die wir haben. Wir haben aber auch eine Technik, das sogenannte EEG, was vor 100 Jahren in Deutschland zum ersten Mal abgeleitet worden ist. Und das ist auch ganz schick, weil es kann nämlich im Millisekundenbereich das ablichten, was im Gehirn passiert. Wenn Sie das hier anschauen, das ist eine alte Studie, die wir durchgeführt haben. Hier sehen Sie auch wieder einmal berühmte Leute, ne? Da ist wieder Tom Cruise zu sehen. Den Herrn haben Sie gerade auch schon mal gesehen als Karikatur. Und was Sie dann hier in diesen Kurven sehen, das sind diese EEG-Signale. Und das zeigt einfach nur einen Ausschlag im Gehirn einen elektrischen Ausschlag. Und Sie sehen hier, und das ist das Interessante daran, das ist die Zeitachse. Das sieht man vielleicht auf den Dias nicht ganz so gut, aber Sie sehen hier, dass der größte Ausschlag, genau da, der kommt nach 170 Millisekunden. Das heißt, nach einem Fünftel einer Sekunde hat das Gehirn erkannt, dass es sich um ein Gesicht handelt. Sie sehen hier diese gestrichelten, leicht grauen Linien, das sind Häuser. Man zeigt in solchen Experimenten immer Gesichter und Häuser. Häuser ist so neutral und das ist der bedeutsame Unterschied und das zeigt wirklich sehr schön, wie schnell das Gehirn erkannt hat, dass wir ein Gesicht sehen. Und hier sieht man auch diesen Inversionseffekt, deshalb kann man ihn auch sehr schön im EEG nutzen. Das heißt, sobald ich die Gesichter umgekehrt zeige, wie es da oben, dann ist diese Komponente, diese Negativierung nach 170 Millisekunden sogar noch ausgeprägter, als es vorher war. Also ein sehr schöner Ansatz, den man sehr schön manipulieren kann und sehr schön wie die Wissenschaft nutzen kann. So, und jetzt komme ich zu dem Experiment zurück, wo Sie alle gelacht haben. Natürlich sieht mein Nachbar anders aus als der, der auf der rechten Seite gesessen hat, der auf der linken Seite. Es gibt aber tatsächlich Leute, die unter einer sogenannten Gesichtsblindheit leiden. Das heißt, für die sehen alle Gesichter gleich aus. Das kann man sich so vorstellen, für uns sehen alle Asiaten relativ gleich aus. Die Asiaten behaupten dasselbe von uns. Was natürlich zu Verwunderung führt, weil wir sehen, natürlich sehen wir alle unterschiedlich aus. Ja, diese Leute haben diese Probleme im ganz normalen Alltag. Und vielleicht sind die krassesten Fälle die von der Frau, die wir untersucht haben, die sagte, mein Vater stand vor der Tür und erst als er mich angesprochen hat, habe ich erkannt, dass mein Vater ist. Das heißt, diese Gesichtsinformation, die ja wirklich, die ich vorhin gezeigt habe, die sehr ausbereitet ist, die ist bei diesen Leuten nicht gegeben. Das sind natürlich sehr interessante Probanden, die wir in Bochum auch sehr kräftig untersucht haben. Man muss das unterscheiden, diese Leute können wirklich nur Gesichter nicht verarbeiten. Die können Objekte, wenn ich Würfel zeige, wenn ich Fahrräder, Autos, sonst was zeige, das können die alles super gut unterscheiden. Es geht wirklich nur ums Gesicht und die sind natürlich ganz normal intelligent. Also alle anderen kognitiven Funktionen sind ganz normal ausgebildet und es bezieht sich wirklich nur auf die Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen. Und es geht davon zwei verschiedene Arten, nämlich einmal die sogenannte erworbene. Sie sind hier das Kernspinnenmuskel von einem Schlaganfall und hier hinten im Gehirn, da sind die Augen. Da ist dieser ganze Bereich, der ist durch den Schlaganfall zerstört worden. Das ist relativ tragisch und dieser Mensch hatte dazu noch das Problem, dass er dann auch keine Farben mehr sehen konnte, weil dieses Farbareal, das hier in der Mitte liegt, das war auch gleichzeitig zerstört. Das war für seinen Beruf, der war Juwelier, sehr schwierig. Er konnte seine Kunden nicht wiedererkennen und er konnte auch nicht die Beratung durchführen, welche Steine zu welchem Ringgut passen. Das ist die eine Art der Prosopagnosie. Es gibt auch so etwas wie angeborene Prosopagnosie. Das heißt, diese Menschen leben bis zum Alter von 16, wenn sie anfangen, oder vielleicht früher, im Internet zu surfen, mit diesem Problem, sehen das erstmal als normal an, also als normal, sehen trotzdem, dass es Probleme gibt, und sind dann relativ glücklich, dass sie im Internet finden, es gibt so etwas wie Gesichtsblindheit. Finden dann auf unserer Homepage, kommen zu uns zur Untersuchung. Aber Sie können sich vorstellen, dass wenn ein fünfjähriges Kind sagt, ich kann meinen Onkel am Gesicht nicht oder kann ihn nicht erkennen, wirkt das erstmal sehr komisch. Und das geht eher so in eine psychiatrische Richtung vielleicht, als dass man daran denkt, dass es so etwas wie Gesichtsblindheit gibt. Zeigt aber sehr schön, dass wir wirklich da spezifische Areale im Gehirn haben, die wirklich nur für Gesichter zuständig sind. Und wenn man sich in der Welt der Reichen und Schönen oder Berühmten anschaut, da finden wir ganz viel Alkoholiker und Depressive und was auch immer, aber es gibt nur einen Prosopagnostiker, den wir aber bisher noch nicht nach Bochum bekommen haben, das ist angeblich Brad Pitt. Also wenn Sie Prosopagnosie eingeben, dann wird Brad Pitt gefunden. Ich weiß nicht, ob das eine sichere Diagnose ist oder ob er sich dafür nur für irgendwelchen Paparazzi schützen will, aber das zeigt vielleicht auch, wie selten diese Erkrankung ist. So, wie ist das Ganze zu diagnostizieren und wie sieht sowas im Gehirn aus? Ich habe hier oben mal so ein blaues Gehirn mitgebracht, das ist sozusagen der Blick auf die rechte Seite des Gehirns, das ganze Gehirn ist so ein bisschen zur Seite gekippt. Also Sie würden jetzt hier so auf meinen Kopf gucken und Sie sehen da so etwas wie eine occipitale Gesichtsarea und eine fusiforme Gesichtsarea. Das Ganze ist einfach ein Areal, was außen liegt für Gesichter zuständig ist, ein Areal, was eher in der Innenseite des Gehirns liegt und die sind immer dann aktiv, wenn Sie Gesichter sehen und im Kernspintomographen liegen. Wenn Sie das bei Prosopagnostikern durchführen, dann wäre es natürlich ein schönes diagnostisches Verfahren. Man legt ihn ins Kernspin und sieht, da leuchtet einfach nichts auf. Die haben also eine Prosopagnosie. Wenn Sie sich aber hier anschauen, das sind alles so die Koordinaten, wo das genau im Gehirn ist, dann findet man da überhaupt gar kein Muster. Ob man sagt, auf der rechten Seite ist was nicht aktiviert, auf der linken Seite ist nicht etwas aktiviert. Dieser Mensch hier hatte gar nichts aktiviert. Dieser hatte nur auf der rechten Seite ist aktiviert, hier auch nur auf der rechten Seite, hier war fast auf beiden Seiten alles aktiviert, nur dieses eine Areal nicht. Das heißt, wir haben daraus geschlossen, dass wirklich dieses gesamte Netzwerk, das gibt es dann nicht nur auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite, das muss funktionsfähig sein, damit wir Gesichter verarbeiten können. Und das ist ganz leicht zu stören, wie man hier bei den Prosop-Agnostikern sieht. Wenn Sie die wieder ins EEG legen und sie anschauen, wir haben gerade, habe ich Ihnen die Unterschiede gezeigt zwischen Gesichtern und Häusern, dann sieht man da überhaupt gar keinen Unterschied. Alles hat diesen Ausschlag nach 170 Millisekunden, aber Häuser zum Beispiel, hier dieses leicht gepunktete, da zeigt man keinen Unterschied. Das ist auch ein Hinweis dafür, dass man das eventuell diagnostisch nutzen kann und wie das Ganze in den Neurowissenschaften untersucht wird. So, also Gesichter werden in speziellen Arealen verarbeitet, als Ganzes, also wir orientieren uns nicht an den Augen, an bestimmten Merkmalen, es wird als Ganzes verarbeitet und das kann auch selektiv gestört sein. Soweit zu den Gesichtern. So, jetzt heißt der Vortrag, ich sehe was, was du nicht siehst, das heißt, wir kommen jetzt auch dahin, weshalb Sie hoffentlich hier sitzen. Wir wissen, dass die Gesichter hier in diesen Arealen verarbeitet werden. Diese roten Punkte habe ich Ihnen gerade noch nicht gezeigt. Das sind nämlich die Areale, das hat man erst relativ neu gefunden, die speziell für die Verarbeitung von Körpern zuständig sind. Das heißt, wenn Sie im Kernspintomographen liegen und Sie sehen Körper ohne Köpfe, dann leuchtet da auch ganz speziell etwas auf, nämlich auch wieder diese Aufteilung, etwas an der Seite, etwas in der Mitte und hier überlappt das Ganze sogar mit den Gesichtsarealen. Ist also parallel aufgebaut und deshalb auch die Einleitung mit den Gesichtern. Wir können jetzt, nachdem wir wissen, dass es spezielle Areale für Körper gibt, können wir natürlich die ganzen experimentellen Ansätze aus der Gesichterforschung auch für Körper verwenden. Wir können schauen, gibt es da einen Inversionseffekt, wie leuchtet das Ganze im Gehirn auf. Das haben wir hier in Bochum auch exzessiv getrieben. Warum Gesichter und Körper? Man kann sich ja fragen, also normalerweise, es gibt in der Literatur nur zwei Leute, die ohne Kopf durch die Gegend gelaufen sind. Das ist einmal der Schutzheilige meiner Heimatstadt Krefeld, Saint-Denis von Paris, der angeblich 8 Kilometer ohne Kopf rumgelaufen ist, und Klaus Störtebeker, der hat es nicht ganz so weit geschafft. Aber sonst verarbeiten wir im normalen Alltag immer Körper mit dem entsprechenden Kopf da drauf. Diese wissenschaftliche Trennung ist eher artifiziell. Aber im Gehirn, wie wir es gerade gesehen haben, gibt es auch spezifische Zentren, die einmal nur auf den Körper reagieren, auf den Körper mit Kopf oder auch nur auf den Kopf bzw. das Gesicht. So, und wenn Sie das hier anschauen, das muss man nicht im Einzelnen verstanden haben, aber es ist einfach, zeigt einfach diese parallele Verarbeitung. Wir haben parallele Areale. Das einmal ist hier in bestimmten Ausprägungen für die Körper zuständig, in anderen Ausprägungen für die Gesichter zuständig. Solche Modelle werden entsprechend publiziert. Das hier ist so der Eingang, das ist der visuelle Kortex. Da werden die ganzen Informationen zuerst hingeschickt und dann später weiterverarbeitet. So, kommen wir jetzt zu den Körpern. Wie sieht das beim Inversionseffekt mit Körpern aus? Das war sogar eine Masterarbeit, die wir relativ naiv angefangen haben, auch dann publiziert haben. Und dann haben wir israelische Kollegen getroffen, die haben gesagt, wir haben 2 Jahre die gleichen Ergebnisse gehabt, wir haben uns noch nicht getraut, die zu publizieren. So, wie sieht das Ganze aus? Wir haben also auch wieder hier Körper mit Kopf, da ist das Gesicht so ein bisschen verpixelt. Und wir haben Körper ohne Köpfe. Was Sie hier sehen, ne, als Vergleich mal wieder Häuser, wir haben hier wieder schön diese 170 Millisekunden Ausprägung im EEG, also das Gehirn braucht auch diese Fünftel von einer Sekunde, um einen Körper zu verarbeiten. Wie sieht das jetzt aus, wenn man das Ganze aufrecht und invertiert macht? Das heißt also, hier haben wir Körper mit Köpfen, da haben wir Körper ohne Köpfe. Diese schwarzen Linien sind die aufrechte Darstellung, die grauen Linien sind die invertierte, 180 Grad gedrehte Darstellung. Und Sie sehen hier, da ist noch die Welt in Ordnung, das heißt, dieser Inversionseffekt, der ist sehr schön zu sehen. Wenn ich invertiert zeige, ist das EEG-Signal stärker. Aber sobald der Kopf weg ist, verschwindet das Ganze. Ja, also hier sehen Sie keinen Unterschied mehr, ob dieser Körper nun aufrecht und invertiert dargestellt wird. Das heißt, der Kopf scheint da eine ganz, ganz spezielle Funktion einzunehmen, was man im EEG auch wirklich sehr schön mit dieser hohen seitlichen Auflösung darstellen kann. Die Israelis haben dann weitergemacht und tatsächlich zeigen, dass so ganz spezielle Areale für Gesichter an diesem Inversionseffekt beteiligt sind. Aber das zeigt wirklich sehr deutlich, dass dieses Zusammenspiel zwischen Körper und Kopf oder Gesicht doch sehr entscheidend ist. Was ist mir noch über die Körperwahrnehmung? Es gibt hier eine italienische Gruppe, die Patienten untersucht hatten, weil es was hier so ein bisschen pink, grün und gelb ist, das sind Läsionen. Das heißt, diese Leute hatten einen Schlaganfall, einen Autounfall mit spezifischen Problemen in diesem Bereich und die hatten hier 2 Gruppen, nämlich einmal Patienten, die mehr vorne eine Läsion hatten oder Patienten, die mir hier hinten eine Läsion hatten. Wenn Sie das Bild von vorhin erinnern, ich habe Ihnen ja gezeigt, dass diese ganzen Körper und Gesichter, die werden eher hinten verarbeitet, im sogenannten visuellen Kortex. Und das war auch so ein bisschen deren Ansinnen, zu schauen, wie unterscheiden sich diese zwei Patientengruppen in der Verarbeitung von ganz einfachen Körperreizen. Man musste hier einfach mal Körperaktionen unterscheiden, also wo liegt dieser Arm vorne oder hinten, oder Körperformen unterscheiden. Also hier ist der Unterarm ein bisschen dünner als da und hier ist das der gleiche Unterarm. Also auch wieder ein ganz simples Experiment. Was man sehr schön sieht, dass gerade diese Formverarbeitung bei den Patienten, die hinten diese Schädigung hatten, dass die deutlich gestört war. Was gar nicht so verwunderlich ist, wenn Sie daran denken, da hinten werden die Körper verarbeitet. Das heißt, wenn da eine Läsion ist, dann kann es sehr gut sein, dass die Form da nicht richtig verarbeitet wird und diese Körperteile erstmal gar nicht so schön wahrgenommen werden und den entsprechenden Sinn auch haben. So, einmal noch zurück. Das heißt, wir haben da spezifische Areale und wenn man jetzt in der Literatur guckt, was für Patienten gibt es, die Probleme haben, Körper zu verarbeiten? Die Prosopagnostiker kennen wir, das ist schon lange beschrieben, aber wer hat Probleme, Körper zu verarbeiten? Wenn Sie in der Literatur gucken oder in der Psychologie, dann sind das tatsächlich die Frauen, die an einer Essstörung leiden, an einer sogenannten Anorexia nervosa, an der Magersucht, die nämlich eine Störung der Wahrnehmung der eigenen Figuren des Körpergewichts haben und sich immer dicker einschätzen, als sie sind. Das ist ja deren Problem. Die sagen ja, ich bin noch viel, viel, viel zu dick, obwohl das Body Mass Index auf der anderen Skala ist, von dem Vortrag, den wir gerade gehört haben, nämlich bei 15 und darunter. Und die Leute nehmen auch den Schweregrad dieses geringen Körpergewichts. Das heißt, als Modell dürfte das erstmal ganz interessant sein. So, gibt es in der Literatur auch wieder aus derselben Arbeitsgruppe bei Anorektikerinnen wieder diese Form und diese Aktionsunterscheidung. Und tatsächlich war es so, dass diese Patientinnen wieder in der Formunterscheidung ein Problem haben im Vergleich zu den Kontrollpersonen. So, das heißt, die haben erstmal daraufhin das Ganze interpretiert, dass es wahrscheinlich so eine Tendenz gibt, auf jeden Fall auf den Körper zu achten und zu explorieren. Das machen ja diese Frauen auch, ne? Die gucken sich andere Leute sehr gut an, aber den eigenen Körper gucken sie nicht so gern an. Das heißt, der Spiegel wird verhängt, man trägt sehr weite Klamotten, um den Körper so nicht wahrnehmen zu müssen. So, da fangen auch diese Studien an, die wir durchgeführt haben. Wir werden jetzt in den nächsten Studien immer unsere sogenannte Standardfrau sehen. Ja, wir haben eine Frau definiert mit einem Body Mass Index von 19, das ist gut in der Mitte, 28 Jahre alt, das passte auch sehr gut, die auch einen Standard-Bikini anhatte. Das heißt, das ist für unsere Kernspinnuntersuchung immer ein Vergleichsreiz gewesen. Wir haben alle Frauen, die wir untersucht haben, im Kernspinn auch in einen ähnlichen Bikini gesteckt. Wir hatten in verschiedenen Größen fotografiert aus den ganzen Winkeln, die Sie auch hier sehen, dass wir ganz viele Reize hatten, die wir dann im Kernspinnen zeigen konnten, um zu sehen, wie werden die Körper verarbeitet. Ja, und die erste Frage war, wie wird denn überhaupt der eigene vom fremden Körper unterschieden? Passiert das irgendwie im Gehirn? Kann man das sehen, ob ich einen eigenen Körper sehe oder einen fremden Körper sehe? Und wir haben hier wieder die Areale und tatsächlich scheint es so zu sein, das hier ist der eigene Körper, ein anderer Körper und wir hatten noch so zerschnittene Körper, das zeige ich später nochmal, das ist aber nicht so wichtig. Aber es ist tatsächlich so, dass allein von dieser Aktivierung einmal in diesem Areal und auch im nächsten Areal der eigene vom fremden Körper unterschieden wird. Das heißt, da ist schon ein ganz früher Filter, der mir anzeigt, den Körper kenne ich, den habe ich schon 30 bis 50 Jahre gesehen. Und das andere ist ein anderer Körper, in dem Sinne, dass das Kernspinnsignal viel ausgeprägter ist. Das waren erstmal die gesunden Frauen. Wie sieht das aus mit Anorektikerinnen, die wir natürlich auch untersucht haben? Und wenn man das vergleicht, wenn man hier die gesunden Frauen versus den magersüchtigen Frauen rechnet, dann scheint es so zu sein, da hinten ist erstmal gar kein großer Unterschied. Aber wir sehen hier deutlich, dass die gesunden Frauen eine stärkere Aktivierung in Bereichen haben, die für Aufmerksamkeit zuständig sind. Oder im Umkehrschluss, die Anorektikerinnen haben da eine geringere Aktivierung. Das heißt, da kann man schon sehr schön zeigen, was beim Betrachten des eigenen Körpers bei den Anorektikerinnen zu finden ist. Das sieht man da oben. Gehen wir weiter, das haben Sie vorhin schon gehört, es gibt strukturelle Veränderungen, das ist natürlich nicht so krass, wie Sie das hier sehen, aus so einem Alzheimer-Gehirn, aber Sie können auch mit einer sehr schönen Methode zeigen, dass es ganz kleine strukturelle Veränderungen gibt, die Sie mit dem bloßen Auge nicht sehen, sondern nur mit einem Computerprogramm errechnen können. Und diesen Ansatz haben wir auch genutzt, um zu gucken, wie sieht das denn bei Anorektikerinnen im Akutstadion aus. Das ist hier diese Technik. Man kriegt eine strukturelle Aufnahme von dem Gehirn, gibt das über Nacht in den Computer rein und am nächsten Tag kriege ich dann drei Bilder ausgegeben, nämlich einmal ein Bild für die graue Substanz, einmal ein Bild für die weiße Substanz, einmal ein Bild für alle Bereiche, wo der Liquor untergebracht ist, also das Hirnwasser. So, das sind die Daten, also Body Mass Index bei 16 versus 22. Wir haben neben diesen strukturellen Untersuchungen auch geschaut, wo aktivieren denn diese Frauen überhaupt etwas im Gehirn, wenn sie Körper sehen. Ne? Also um diese Bereiche hier aktiviert zu sehen im Kernspin, zeigt man solche Stimuli, die kann jeder runterladen und vergleicht das mit Stühlen. Und dann kriege ich wirklich ein ganz spezifisches Areal, eine ganz spezifische Aktivierung, die nur Körper darstellt, ne? Weil das ja mit Körpern rein gar nichts zu tun hat. So, was wir noch gemacht haben, ist, wir hatten natürlich diese schönen Bilder und haben dann sowohl die Patientinnen als sich erstmal selber einschätzen lassen, hier auf einer Skala, die mussten sagen, ich bin eine 1 oder eine 9, haben die gleichen Bilder aber auch genommen und haben die gesunden Frauen gezeigt und haben gesagt, wie würden Sie denn die Frau einschätzen? Das heißt, wir haben eine Fremd- und eine Selbsteinschätzung für diese Körperausprägung und wir können dann eine Differenz bilden, nämlich objektive Einschätzung minus subjektive Einschätzung, haben dann ein Maß für die Körperfehleinschätzung. Ja, also 20 gesunde Frauen haben gesagt, du bist eine 5, aber die Selbsteinschätzung lag bei einer 2. Dann haben eine Differenz von 3 und haben ein sehr schönes Verhaltensmaß. So, um das Ganze hier sich anzuschauen, ist eine sehr schöne, Psychologen sprechen von einer Interaktion. Also das sind unsere Anorektikerinnen, die haben sich selbst viel dicker eingeschätzt, als das die gesunden, unabhängigen Raterinnen gemacht haben. Das sieht aber ganz anders aus bei den gesunden Frauen. Sie sehen hier, die gesunde Frau macht sich gern ein wenig dünner, als es dann objektiv von einem Kollektiv von 20 anderen Frauen gemacht wird. Das geht bis zur Umkleide ganz gut. Meine kleine Schwester behauptet auch immer, sie hätte Größe 34, ist aber das die Größe, mit der sie wohl anfängt, die Sachen anzuziehen. So, das ist aber ein Fakt, der sehr oft wieder repliziert worden ist. Das heißt also da, den kann man sehr schön auch nutzen und man kann wirklich hier sehr schön auch diese Differenz bilden, um diese Körperfehleinschätzung zu berechnen. So, was haben wir hier in den Aktivierungen? Also das hier ist die Aktivierung in der sogenannten EBA, wenn gesunde Frauen Körper sehen versus Stühlen. Das ist die Aktivierung von den Anorektikerinnen, das heißt, da ist auch Aktivierung da, aber die ist ein bisschen geringer. Aber scheinen die Körper auch zu verarbeiten. Und dieser Teil hier, der zeigt sehr schön, das ist die Reduktion der grauen Substanz. Das heißt, da haben die Anorektikerinnen wirklich die graue Substanz, die Dichte der grauen Substanz reduziert, was auch noch in diesem Experiment nicht ganz so stark, aber auf jeden Fall als Trend mit dieser Körperfehleinschätzung zusammenhing. Das heißt, je größer die Fehleinschätzung war, desto geringer war die Dichte der grauen Substanz. Sprich, die ganzen Informationen, die ja erstmal hier reingehen, werden da schon in irgendeiner Form gefiltert, verarbeitet und nicht so verarbeitet, wie es bei den gesunden Frauen der Fall ist. Wir haben dann geschaut, wenn wir natürlich Psychologen sind, ob man das Ganze auch in einer Therapie abbilden kann. Das heißt, können wir diese Aktivierung durch eine Therapie verändern, durch eine sogenannte kognitiv-behaviorale Körperbildtherapie von Sylvia Fox übersetzt. Wir haben hier einmal Interventionsgruppen, die die Therapie erhielten und hier eine Wartekontrollgruppe, die auch vorher im gleichen Abstand gemessen wurde mit den gleichen Stimuli. Und das ist hier diese Körperbildtherapie, also es ist wirklich ein manualisiertes Vorgehen mit 10 wöchentlichen 90 Minuten Gruppentherapiesitzungen, Spiegel- und Videofeedback, das heißt, diese Frauen wurden wirklich mit ihrem eigenen Körper auch konfrontiert, sie mussten sich angucken, sie mussten das Ganze im Video auf dem Fernseher sehen, wie sie aussehen. Es wurde natürlich nicht nur im Verhalten geachtet, sondern auch an sogenannten dysfunktionalen körperlichen Gedanken oder Kognitionen, wie schätze ich meinen Körper ein, ist das noch schön, ist das nicht mehr schön. Das heißt, das ist eine sehr etablierte Therapie, die hier in Bochum auch bis vor ein paar Jahren sehr intensiv genutzt wurde. Hier wieder unsere Bilder, der eigene Körper, unsere Standardfrau und das hier sind diese zerschnittenen Körper immer so als Vergleichsbedingungen. So, und wenn Sie das sich hier anschauen, einfach projiziert auf die Ergebnisse, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, ist es tatsächlich so, dass allein durch diese Körperbildtherapie nach diesen 2,5 Monaten es zu einer Zunahme von Aktivierung kommt bei diesen Frauen, wenn sie ihren eigenen Körper sehen. Das heißt, dieser vormals ein bisschen kaputte oder nicht so gut arbeitende Filter, der in diesen Regionen wohl zu finden ist, der ist dadurch besser geworden. Das zeigt man sehr schön dadurch, dass hier in der funktionellen Kernspintomographie auf einmal ein Aktivitätsanstieg zu sehen ist. So, Zwischenfazit, das ist das, was ich Ihnen gerade alles erzählt habe. Wir haben auch noch weitere Studien gemacht und muss sagen, wir waren da mit die Ersten neben dieser italienischen Gruppe, weil bisher immer viel auch daran gearbeitet wurde, dass natürlich ein emotionales Problem ist, wenn ich Körper sehe, aber die Idee, dass da vielleicht wirklich so ein, schon der erste Schritt in der visuellen Verarbeitung gestört ist, das hat bisher nur die Italiener und wir gefunden. So, jetzt hatte ich Ihnen vorhin gezeigt, wie das mit dem Inversionseffekt aussieht, das heißt Körper mit Kopf, Körper ohne Kopf. Und das ist tatsächlich auch eine Masterarbeit von einer Studentin, die ankam, sagte, wenn es diesen Inversionseffekt gibt, dann müssen wir ihn auch bei Anorektikern irgendwie nachzeigen können, er muss eventuell verändert sein. Also das war eine sehr kluge Studentin, wir haben das direkt im EEG auch durchgeführt. Hier nochmal die Ergebnisse, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe, also mit Kopf haben wir den Inversionseffekt, ohne Kopf ist er eher nicht da. Sieht das Ganze im Kernspin mit Anorektikerin aus? Also so sieht so ein Experiment aus. Sie sehen die Köpfe oder die Körper, müssen nur sagen, das ist der gleiche Kopf, der gleiche Körper oder nicht. Also relativ simpel und auf Dauer vielleicht sogar fast langweilig. So, für Körper ohne Kopf, ne? Schwarz ist immer aufrecht, rot ist invertiert. Da sehen wir keine Unterschiede. Das heißt, das ist eine Replikation von dieser Arbeit von Denise Minnebusch. Und haben wir aber den Körper mit dem Kopf gezeigt, dann finden wir hier, was wir vorhin gesehen haben, da gibt es diesen Inversionseffekt, das heißt, diese invertierten Körper zeigen einen höheren EEG-Ausschlag, aber hier bei den Anorektikern ist es fast das Gleiche. Das heißt, irgendwie ist da dieser Inversionseffekt, diese relativ simple experimentelle Manipulation, hat dazu geführt, dass da kein Unterschied zu sehen ist. Da kann man fragen, wie verarbeiten diese Frauen wirklich dann diese Körper, welche Rolle spielt der Kopf bei der ganzen Sache, das sind alles Fragen, die wir momentan in Zukunft hinterhergehen. Sie sehen hier beim Weiteren, für Gesichter sind diese Kurven fast gleich, da sieht man einen leichten Inversionseffekt und für Häuser sieht man gar keinen Inversionseffekt, also das sind ganz normale Ergebnisse und es fokussiert sich wirklich nur auf die Ergebnisse, wenn Körper mit Kopf gezeigt werden. So, ist die Frage, ob der Kopf bei der Anorektikerin wirklich irrelevant ist? Also nehmen die den gar nicht wahr, gucken die wirklich nur auf den Körper an sich und verarbeiten den? Ist das schon so ein fokussierter, so ein Tunnelblick auf den Körper? Oder ist grundsätzlich diese konfigurale Verarbeitung bei den Anorektikern eventuell gestört? Da ist auch wieder die Frage, Henne oder Ei, was war zuerst da, kann ich nicht beantworten, müsste man über Längsschnittstudien untersuchen, aber das wäre, glaube ich, sehr, sehr aufwendig. Jetzt zum Schluss noch, das kann die Zeit, ist ganz gut, eine Studie darstellen, wo wir geschaut haben, wie sind so die Verbindungen im Gehirn. Man kann sehr schöne Analysetechniken nutzen im Kernspin. Wir haben hier eine Region A und wenn die aktiviert ist, folgt daraus eine Aktivierung in Region B. Das ist sehr schön und gut nachvollziehbar. Und wenn man sich im Gehirn anschaut, dann gehen hier unsere Informationen rein, eines Körpers oder eines Hauses, was auch immer. Und es kann sein, dass die Aktivierung erstmal dieses Areal aktiviert und dann dieses Areal. Oder es kann natürlich auch ganz anders sein. Und zwar wieder die Frage, wie sieht das bei den Anorektikern aus? Wie ist die Verarbeitung dieser Körper in einem solchen Netzwerk? Und wieder die Daten, also wieder sehr dünne Anorektikerinnen. Wir haben wieder versucht, dieses Körpernetzwerk zu aktivieren mit diesen Reizen, die ich vorhin gezeigt habe. Und das sieht erstmal so gar nicht so schlecht aus. So sieht das bei den gesunden Kontrollpersonen aus, bei den Anorektikern, da ist immerhin noch was aktiviert, also das ist jetzt nicht so groß unterschiedlich und das sind diese eher im mittleren Teil gelegenen Aktivierungen, Anorexie und gesunde Kontrollpersonen, also nicht so ein großer Unterschied. Jetzt kann man aber hingehen und kann diese ganzen Modelle, die man sich aus Literatur herangeholt hat, an diesen Daten testen. Ja, wir haben hier ein Modell, da geht der Weg in diese Richtung, wir haben ein Modell, das geht in diese Richtung und wir können auch so eine parallele Verarbeitung annehmen. Das heißt, die Daten gehen in beide Richtungen, aber konvergieren entweder hier oder da. Das sind alles Sachen, die man aus Literatur hervorholen kann. Spannend ist, wenn man sich anschaut, wie das mit den Anorektikern aussieht, da scheint es nämlich so zu sein, dass für die gesunden Kontrollpersonen das erste Modell und für die Anorektikerin das zweite Modell gilt. Das heißt, die Daten sind für die Anorektikerin eher mit diesem Modell zu erklären und für die gesunden Kontrollpersonen eher mit diesem Modell. Da scheint also schon in den Wegen der Aktivierung irgendwas verändert zu sein, was man mit dieser Technik sehr schön aufzeigen kann. Hier sieht man mal den Vergleich. Und was man als nächstes noch machen kann, man kann sich auch anschauen, wie stark sind denn diese Verbindungen von dort nach da. Das heißt, man kriegt hier so Zahlen, 0,5, 0,2 und hier auch für die Anorektikerin etc. Und diese Werte kann ich jetzt auch wieder nehmen, und das finde ich immer den spannenden Ansatz, und hier mit unserer Fehleinschätzung oder mit der Selbst- versus Fremdeinschätzung in Zusammenhang bringen. Und was Sie hier als nächstes sehen, ist eine Korrelation, die relativ hoch ist. Korrelation geht minus 1 bis plus 1, wir sind hier bei minus 0,87. Und diese Korrelation beschreibt praktisch diese Körperfehleinschätzung und den Zusammenhang der Körperfehleinschätzung und dieser Verbindung hier auf der linken Seite. Das heißt, je stärker die Körperfehleinschätzung ist, desto geringer ist hier diese Verbindung von dieser Struktur in diese Struktur. Und diese Struktur, das konnten wir schon zeigen, die ist strukturell, auch bei diesen anderen Anorektikerinnen, die wir untersucht haben, strukturell verändert. Und jetzt haben wir auf der funktionellen Ebene zeigen können, dass da auch in irgendeiner Form die Informationen gar nicht so gut weitergeleitet werden. Vielleicht ist das eine Art Einbahnstraße, vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass hier die Verarbeitung oder die Struktur sich in irgendeiner Form verändert hat. Das heißt, wir können das Ganze hier so ein bisschen sogar modifizieren, wie die Verarbeitung bei den Anorektikern ist und wo da wahrscheinlich zu irgendwelchen Problemen kommt, die für die Körperverarbeitung zuständig sind. Und ich denke, weitere Studien sind auf jeden Fall sinnvoll, um dieses Phänomen der Körperverarbeitung bei den Anorektikern nochmal genauer zu untersuchen. So, das ist hier die Zusammenfassung. Ich denke, das lese ich Ihnen wegen der Zeit jetzt nicht alles nochmal einzeln vor. Das sind die ganzen Kooperationspartner, die alle ihren Beitrag dazu geleistet haben. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.